Im Gegensatz zu allen anderen Frauen im Dorf entschuldigte sie sich nicht für die arme Mahlzeit, denn sie sei eben arm und habe nichts anderes. Sie bot mir stolz ihre Sachen an und sagte, sie habe es gern so, ob es mir auch gefalle. Sie erzählte von sich, sie habe keinen Mann mehr, er sei umgebracht worden wegen Landstreitigkeiten. Sie erhalte jetzt die Familie allein, sie habe 3 Söhne. Am nächsten Tag sehe ich Amanda beim Kanal. Sie wartet mit einigen Bauern auf den Kanalmann, steht mitten in der Gruppe und diskutiert heftig mit stolzen Gebärden. Wie ich später zurückkomme, geht sie mit mir und wir reden eine Stunde zusammen. Sie weiß nicht recht, was sagen, sitzt und geht herum, betrachtet die Schreibmaschine, fragt mich aus über die Schweiz, meinen Mann, mein Hiersein. Dann erklärt sie mir einige Wörter auf Otomi. Die Agave, die Agavenfieber, das grüne Fleisch der Agave und wozu man das Material verwendet. Ich frage sie nach dem Dorf ihrer Kindheit. Ihr Vater starb, als sie 6 Monate alt war. Er stürzte bei der Nussernte vom Baum. Die Mutter wurde dann Händlerin und reiste wöchentlich hunderte von Kilometern in den Norden, nach Damazunkale, um dort Früchte zu kaufen für den Markt in Murillo. Eines Tages kam die Mutter nicht mehr zurück. Man sagt, sie sei unter einen Lastwagen gekommen. Amanda war damals noch ein sehr kleines Mädchen. Die große Halbschwester übernahm den Haushalt. Sie hatte 2 ältere Halbgeschwister und 2 fast gleichaltrige richtige Geschwister. Amanda hat ein großes Durcheinander mit der Zeit. Einmal sagt sie, ihr Bruder, der ein Jahr jünger sei als sie, sei jetzt 25, obwohl sie 38 ist. Und dann die ältere Halbschwester Victoria sei heute 65. Diese hat damals für ihre Geschwister gesorgt. Alle haben sich geholfen. Es war kein Mann im Haus, der befehlen konnte. Victoria hatte einen Freund, der selber Familienvater war und nur ab und zu auf Besuch kam. Von diesem hatte sie 3 Kinder. So lebten sie zusammen, gingen in die Schule und arbeiteten viel. Amanda versuchte früh, aus alten Lumpen Kleider zusammenzustückeln für Geschwister und Freunde, und heute kann sie gut nähen, auch für andere Leute. Victoria hatte mit 45 noch geheiratet, wurde aber kurz darauf Witwe. Amanda mag die Schwester. Sie verstehen sich gut. Sie war streng, aber nett. Wenn Amanda erzählt, wie selbstständig und vielfältig ihr Können ist, setzt sie sich ganz gerade hin, strahlt und schaut mich herausfordernd an.
Wenn Amanda unsicher ist und nicht genau weiß, was sie mit mir anfangen soll, wird sie praktisch aktiv, beginnt mein Zimmer zu untersuchen, mich auszufragen. Sie verhält sich so, wie sie es als Kind gemeinsam mit der großen Schwester gelernt hat. Aktiv die Welt bewältigen. Amandas Familienverhältnisse sind ungewöhnlich. Es fehlen die Eltern, sie wächst in einem Geschwisterhaushalt auf, der von den Frauen bestimmt wird. Die Präsenz der Männer scheint wenig dominant gewesen zu sein. Da waren ein kleiner Bruder und ein verheirateter Geliebter, der bisweilen zu Besuch kam. In den meisten mexikanischen Familien ist der Vater zwar selten zu Hause, aber als Autorität sehr dominant und bestimmend. Ihre unbekümmerte Offenheit muss damit zusammenhängen, dass sie die frauenspezifischen Unterwürfigkeitsmuster dem Vater und damit der Öffentlichkeit gegenüber nicht gelernt hat. Amanda ist unsicher, was sie mit mir machen soll, ob sie mir vertrauen kann. Meine Frage nach ihrer Kindheit entspannt die Situation. Sie kann von realen Erfahrungen erzählen. Ich frage Sie zum ersten Male, ob ich das Tonband anstellen darf. Und es scheint Sie nicht zu stören, nicht weiter zu interessieren. Sie erzählt von Ihrer Arbeit, zählt all die Pflichten und Tätigkeiten auf, die sie für ihre Söhne macht. Ich sage, ich sehe, dass du eine sehr besondere Frau bist. Du kannst viel. Du erhältst deine Familie ganz allein. Du bist sehr fähig. Du kannst nähen, weben, bauen, alles.
Nun, sagen wir, sehr, sehr besonders vielleicht nicht, weil manchmal, wie ich schon sagte, fehlt mir das Geld. Ja, dann muss ich es ausleihen oder ein Gewebe verkaufen, meine Wolldecke. Wirklich, wir haben nichts. Gut, es gibt Bohnen und eine Tortilla mit Chilisauce zum Essen, aber sonst fehlt das Geld. Manchmal nehme ich ein Schaf oder eine Ziege auf den Markt nach Iximiquilpan und verkaufe sie dort. So hole ich mir mein Essen. Von da habe ich das Geld, um die Woche zu überstehen.
Du weißt, was du willst. Du kannst arbeiten und kämpfen. Du kannst deine Familie erhalten. Du erreichst, was du willst. Du kannst dich verteidigen.
Wer weiß, jetzt wollte ich's aufs Patrimonio, aber in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, will ich nicht reisen.
In welchem Zustand?
Zustand, sagen wir, in diesem, der Schwangerschaft, jawohl. Und deswegen kann ich nicht reisen, denn es plagt mich sehr.
Ah, ich wusste nicht, dass du schwanger bist. Ist es schon weit?
Es fehlt wenig.
Und wie geht es dir?
Angst habe ich keine. Ich werde im Spital niederkommen. Und weil ich nicht zum Arzt gegangen bin, keine Behandlung hatte, deswegen kann ich nicht reisen, mich nicht viel bewegen, nicht viel gehen. Es plagt mich, es beunruhigt mich. Ich kann in der Nacht nicht schlafen. Das Kind ist unruhig, wenn ich viel arbeite. Dann ist das Kind unruhig, es bewegt sich viel.
Es bewegt sich schon?
Ja, es geht in den 8. Monat. Es wird, wenn es früh kommt, Ende Oktober kommen.
Ich dachte, du hättest dein Bäuchlein.
Nein, das ist das Kind. Ich dachte, dass du es weißt.
Nein, ich wusste es nicht. Aber jetzt verstehe ich. Was sagt dein Freund? Oder wie soll ich sagen?
Amante, Liebhaber. Einfach so, Amante, unter uns, weil wir zusammen reden, nicht wahr? Er sagt, dass er das Kind will, dass ich es haben soll, dass er mir bei der Geburt helfen wird. Denn klar, ich kann im Haus nicht verlangen, dass sie mir helfen.
Deine Schwiegermutter?
Ja, sie weiß es und war von Anfang an sehr ärgerlich. Aber ich dachte, wenn sie nicht will, dann soll sie es lassen, dann gehe ich. Ja, ich habe einen Fehltritt begangen. Meiner Ansicht nach ist es ein persönlicher Irrtum. Jawohl, es ist ein Irrtum, der passiert ist in der, wie soll ich sagen, im Gefühl. Ich behaupte, dass das natürlich ist. Ich brauche einen Menschen. Ich sagte ihnen, wenn sie nicht einverstanden sind, dann gehe ich. Aber sie sagten nein. Stell dir vor, sie sagten, du bist diejenige, die uns unterhält und umsorgt. Aber der Signora, der Schwiegermutter, ging es dann ein wenig schlecht in der Nacht. Sehr schlecht. Sie hatte Temperatur, sehr hohes Fieber und eines der Kinder auch. So musste ich aufstehen und ihnen Pastillen geben, sie mit Alkohol und Kampfer einreiben. So ist es, so wie sie sagt. Wenn du gehst, sagt sie, dann habe ich niemanden, der das Land bearbeitet, der für uns sorgt. Es kann ja sein, dass die Kinder dir folgen, mit dir gehen, aber wir bleiben. Du weißt, wir bleiben für die Neffen. Diese wollten schon lange, dass du gehst, aber wir werden nicht erlauben, dass du gehst.
Und wohin würdest du gehen?
Ich ginge mit ihm, mit dem Vater meines Kindes. Er sagt, weißt du, sagt er, wenn du jetzt mit ihnen redest zu Hause und schaust, was sie sagen, und wenn du einverstanden bist, dann gehen wir. Ja, er sagt, er will nicht, dass sie mir Vorwürfe machen, heute oder morgen. Ich will nicht, dass sie dir Vorwürfe machen oder etwas sagen, sagt er. Wenn sie dir weiterhin Vorwürfe machen, ist es besser, dass wir gehen und Probleme vermeiden. Wir haben die Kinder, wir schicken sie in die Schule, damit sie weiter studieren, und ich sorge für den, der kommen wird. Aber die Signora sagt, sie will nicht, dass ich gehe. Oh, sie hat auch ihre bösen Momente, sehr böse. Und ich bin nicht gewohnt, dass man mir etwas vorwirft. Das gefällt mir nicht. Das schmerzt mich sehr. Ich habe niemanden, weder Vater noch Mutter. Ich will nicht ausgehalten werden. Ich mache es ja nur für meine Kinder und für die beiden Senioras. Nur deswegen habe ich sie nicht verlassen. Ich bin nie ausgehalten worden. Und jetzt? Ich, ausgehalten von diesem Mann? Obwohl ich glücklich mit ihm wäre. Ich sage das alles nur dir. Keine andere Person weiß etwas davon. Mein Bauch ist jetzt sehr klein. Sonst war er jeweils viel größer. Ich arbeite zu viel. Die Kinder werden meist rachitisch, klein und mager geboren hier. Ich habe auch keine Lust auf nichts, fast nicht. Früher schon, wenn ich auf dem Markt war, eine Tortilla, Barbacoa, Fleisch, Suppe, alles, jetzt nicht. Früher habe ich überaus viel Pulque zu mir genommen. Ich war eine große Pulque-Trinkerin, besonders als ich die anderen Kinder erwartete. Jetzt ist es anders, wenn ich ein Gläschen nehme, ist es viel. Der Vater meines Kindes hat mir mehrmals mein Bier, meinen Jerez geschickt, damit das Kind gut wächst. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sorgt sich niemand um mich.
Seht ihr euch oft?
Nein, nein. Es kam vor, dass er mich nehmen wollte, aber ich wollte das nicht. Aber nach den langen, schönen Gesprächen, die wir hatten, konnte er ja selber merken, wie mein Benehmen ist, wer ich bin. Mit der Zeit wuchs sein Vertrauen zu mir. Es wuchs seine Liebe, nicht wahr? Seine Zuneigung und Zärtlichkeit. Mir geschah dasselbe. Ja, und dann haben wir uns betören lassen. Wenn Gott will, dass alles gut ausgeht, das ist es, was mich besorgt. Da ich keine medizinische Pflege erhalte, keine Anerkennung, die mir der Arzt gegeben hätte, sage ich, vielleicht geht es nicht gut aus, wer weiß. Ich fühle mich nicht schlecht, nur in den letzten Tagen, als ich so viel arbeitete mit der Bewässerung der Bohnen, fühlte ich mich unruhig, so wie wenn es einen Abort geben würde. Jetzt ist es wieder vorbei. Meine Schwiegermutter ist besorgt, ich solle nicht zu viel arbeiten. Du weißt, sagte sie, dass die Geburten für dich gefährlich sind. Sie sind auch besorgt. Sie hoffen, dass alles gut geht für mich, und dann schenk es weg, sagen sie, gib es dem Patrimonio. Aber ich will nicht, ich schenke es nicht her. Es ist doch so, dass einer während der Schwangerschaft viel leidet. Ja also, nie werde ich mein Kind hergeben, dieses weniger als die anderen.
Dieses Kind ist dir wichtig.
Ja, aber die Leute reden viel. Sie können einen nicht mit jemandem sprechen sehen, oder sie können es nicht sehen, dass man begleitet wird, dass einem jemand folgt. Sie wollen, dass er von einem weggeht, dass man allein ist. Ja, so behandeln mich die Leute.
Vielleicht sind sie dir neidisch und haben jetzt einen Grund, über dich zu reden.
Ja, aber mein Kind wird ja das Land niemandem wegnehmen. Ich habe keine Angst. Was mir schon Angst macht, was mich nervös und besorgt macht, das ist die Geburt. Davor habe ich Angst. Wird es gut ausgehen oder nicht? Aber ich sage, wer weiß, man wird es sehen.
Kennst du deinen Amante schon lange?
Ja, schon 6 Jahre. Während vieler Jahre konnte er mir meine Liebe nicht rauben. Dann hast du also gedacht, ich sei nur etwas dick?
Ja. Deswegen habe ich nicht verstanden, was du erzählt hast.
Am Anfang war es schon schlimm.
Ich war traurig, untröstlich, habe alles allein gemacht, um meine Familie zu unterhalten. Und was soll ich jetzt machen, wenn meine Schwiegermutter krank wird oder meine Kinder? Ich bin sehr besorgt. Und ich sage dir, wenn meine Schwiegermutter, Gott möge es nicht zulassen, stirbt, wer ist dann die Person, von der ich Hilfe erwarten soll? Welches wird meine Lage sein? Welches wird mein Schicksal sein, das ich haben werde? Nicht ganz allein, aber ohne den Schutz von ihnen, denk mal. Zum Beispiel frage ich mich, wen habe ich, der mich beschützen könnte, der mir helfen würde?
Und dein Amante?
Nun ja, aber er hilft mir ein wenig, nicht mehr. Ich will ihn nicht verpflichten. Jawohl, nein. Also du entschuldigst, aber es wäre, wie wenn ich ihn auf der Straße getroffen hätte, einfach so. Ich will nicht ausgehalten werden von niemandem. Ich mache es ja nur wegen der einfachen Tatsache meiner Kinder und selbst ohne Kinder. Ich kann doch nicht. Ich würde ja die Rechte meiner Kinder auch verlieren. Kaum hätte ich das Haus verlassen. Nein, weißt du, was dann passiert? Nein, glaubst du, dass die Neffen, David, zulassen, dass meine Söhne die Erben sind, wenn ich im Haus fehle? Sicher nicht. Sie würden über alles, was da ist, verfügen, über die Opfer, die Arbeit von mir und von dem verstorbenen Vater meiner Söhne. Deswegen, damit meine Söhne mehr Rechte haben, kann ich nicht gehen. Vorher hatten sie den Schutz ihres Vaters und jetzt sollen sie ihn durch mich haben. Einerseits könnte ich sagen, dass ich mich täusche, vielleicht. Aber so ist es jetzt meine Art, es zu sehen, und ich denke, es ist gut so. Und ich sage dir eines, ich habe dann immer noch jemanden, dem ich meine Leiden und Sorgen anvertrauen kann. Ich brauche jemanden. Ja, wenn meine Söhne krank werden oder so, kann er, nehmen wir mal an, vielleicht nicht in allem helfen, aber er soll mich ein wenig stützen. Man könnte sagen, dass ich eine Frau sei, der das gefällt, aber für mich ist das keine Freude. Es gefällt mir nicht, in der Straße zu gehen und mit jemandem etwas zu haben. Nein, meine Art zu denken ist anders. Ich kenne eine Person, die mich respektiert und die ich respektiere. Und es ist ungerecht, dass die Senioras mich beschimpfen, wie man vulgär sagt, ich hätte mich weggeworfen. So etwas würde ich nie wollen.
Es hat lange gedauert, bis du es mir gesagt hast.
Nun, ja, ja.
Dachtest du, ich würde dich verurteilen?
Ja, schon, wer weiß, vielleicht. Du weißt, jeder macht mal einen Fehler und es mag ein Mangel an Erziehung sein, über solche Dinge zu reden. Aber ich finde, es ist natürlich. Mein Glück ist, dass ich weiterhin leben kann. Wer weiß. Nun, ja, gerade so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe nicht vorausgesehen, dass es so kommt. Nein. Aber ich sehe ja schließlich die Person, mit der ich reden kann. Man merkt doch, mit wem man reden kann und mit wem nicht. Ich merke sehr gut, ob man Vertrauen haben kann oder nicht. Vielen gefällt es, im Leben der anderen zu wühlen, um nachher mit allen darüber zu reden, einen zu diffamieren. Jawohl, und genau das mag ich nicht. Die Leute haben kein Recht, mich nach dem Vater zu fragen. Sie sollen zuerst ihr eigenes Leben ordnen, bevor sie in dem anderer wühlen.
Thank you.
Amanda kommt mit in die Dorfversammlung, die für diesen Morgen angesagt ist, um einen lange schwelenden Streit zwischen dem Dorflehrer und dem gegenwärtigen Dorfpräsidenten zu besprechen. Paco, der gegenwärtige Dorfpräsident, habe 1100 Pesos verschwinden lassen, die der Schule gehören. Der Lehrer hatte ihm schon die Polizei ins Haus geschickt. Paco ließ sich aber jedes Mal verleugnen. Es kommen viele Leute. Nach langen Besprechungen über eine mögliche Neuverteilung des Gemeindelandes, an der nur die Männer aktiv teilnehmen, kommt die Versammlung endlich auf diesen Konflikt zu sprechen. Paco fragt, welcher Feigling und Schlappschwanz ihm die Polizei ins Haus geschickt habe. Er rufe die Bürger von Daxo auf, sich hinter ihn zu stellen, gegen diesen hinterhältigen Typen, der nicht einmal gewagt habe, bei ihm direkt vorzusprechen. Es beginnt ein tumultuöser Streit zwischen Paco und dem Lehrer. Paco gerät immer mehr außer sich, er schreit und wehrt sich. Da greift Amanda ein. Was ihm eigentlich einfalle, Schulgeld seit einem Jahr zu unterschlagen, das Dach sei kaputt, es regne hinein und ihre Kinder würden krank. Plötzlich ergreifen auch andere Frauen, Mariana, Josefina, das Wort und klagen ihn heftig an. Er wird immer kleinlauter und schließlich beginnt er in der Hosentasche zu klauben und besänftigt. Er habe das Geld ja hier, er gebe es zurück. Die Runde ist totenstill. Er überreicht das Geld dem Lehrer. Dann sehe ich Amanda während des ganzen Festes nicht mehr. Thank you. Martina.
Ich wäre gern hinausgegangen, weggegangen, aber sie ließen mich nicht gehen. Ich musste bei der Mutter bleiben. Ich war die Kleine. Die vier Frauen standen im Türrahmen, verlegen lächelnd und warteten. Ich bat sie herein. Sie setzten sich und schauten umher, schauten mich an, schwiegen oder giggelten und wussten offensichtlich nicht, was mit mir anfangen. Martina wirkte wie ein junges Mädchen, blass, still, bescheiden, hübsch, wenig indianisch. Mir fiel auf, dass sie Hosen anhatte, was nur ganz wenige junge Frauen im Dorf wagen. Sie saß neben ihrer Schwiegermutter, wie wenn sie auch eine der Töchter wäre. Sie fragten, wie es mir gehe, was ich mache, ob ich wohl auf sei. Plötzlich wurden sie ganz still und schauten erschreckt umher. Draußen kämpften Hunde miteinander und bellten laut. Die Frauen schienen große Angst zu haben, sagten hastig, sie müssten jetzt gehen und blieben sitzen. Als die Hunde still wurden, verabschiedeten sie sich schnell. Es war ein merkwürdiger Besuch, der mich nachdenklich und etwas bedrückt zurückließ, weil er sich so sehr von den anderen Besuchen bei mir in der Schule unterschied. Nach 3 Tagen sehe ich Martina in ihrem stillen, schüchternen Gang, bei dem sich der Oberkörper kaum bewegt, auf mein Haus zukommen, wie immer in Begleitung ihrer Schwägerin. Ich frage nach den Webereien. Die Nachbarn sind nicht gefahren, vielleicht morgen. Ihre Mutter will auch Arbeiten mitgeben. Wie geht es deiner Mutter? Sie sagt nichts, sie schämt sich, ich glaube, weil sie nicht hört. Ich habe mich auch geschämt. Jetzt weiß ich auch nichts zu erzählen. Ich weiß nicht, was sagen. Schon als kleines Mädchen habe ich mich so gefühlt, immer, und habe mich geärgert. Jetzt werde ich von den Leuten gefragt, was ich bei dir mache, und ich weiß nicht, was antworten. Eigentlich haben wir schon viel miteinander gesprochen, und du hast mir von dir erzählt. Ja, schon, aber was? Es ist doch so, dass das bald zu Ende ist und wir haben noch gar nicht angefangen, miteinander zu sprechen. Findest du, dass das, was wir machen, nicht miteinander sprechen ist? Doch schon, aber bald gehst du wieder. Wir haben noch 4 Wochen Zeit zusammen. Ja, eben. Ich kann nicht mehr zu dir kommen. Ich muss zu Hause arbeiten, damit ich mir etwas kaufen kann, was mir gefällt. Zum Beispiel den Nagellack. Ja, es gefällt mir, etwas für mich zu haben. Was mir mein Mann schickt aus den USA, reicht gerade zum Essen. Wenn ich meine Webereien verkaufen kann, kaufe ich etwas für mich, etwas Schönes. Dann willst du nicht mehr kommen? So ist es nicht. Es gefällt mir zu kommen, aber ich habe dir nichts zu erzählen. Auf dem Weg hierher weiß ich vieles. Und wenn ich da bin, ist es weg. Wenn du gleich wärst wie ich, dann gäbe es viel zu erzählen. Ich finde unsere Gespräche wichtig, gerade weil wir verschieden sind. Findest du, wirklich? Wenn du mir erzählst, wie du lebst und denkst, kann ich mir vieles besser vorstellen. Ist das wahr? Wenn du weißt, wissen, ja, wir helfen dir zu wissen, das ist wahr. Ich möchte gerne über viele Dinge reden, aber ich kann nicht. Ich schäme mich. Das geht mir immer so.
mit irgendjemandem. Schon als Kind wäre ich gerne hinausgegangen, weggegangen, aber sie ließen mich nicht gehen. Nur meine Schwester und die Brüder. Ich musste bei der Mutter bleiben, musste ihr helfen. Ich war die Kleine. Sie sagten immer, du weißt nichts. Jetzt hast du eine eigene Familie. Ja, aber jetzt ist mein Mann nicht da. Wenn er da ist, fühle ich mich wie viel besser. Manchmal komme ich mir vor, wie wenn ich nicht verheiratet wäre. Vor 2 Jahren haben wir geheiratet und waren nur wenige Monate zusammen. Ist er da, reden wir zusammen. Ich erzähle ihm, er erzählt mir. Leide ich an etwas, kann ich es ihm sagen. Jetzt habe ich niemanden. Wenn du dich mitteilen kannst, fühlst du dich besser? Er musste weggehen, weil er keine Arbeit fand hier. Er hat lange gesucht, ging alle paar Tage ins Patrimonio, aber sie gaben ihm nichts. Deswegen musste er gehen. Jetzt kann ich plötzlich besser reden. Ich schäme mich fast nicht mehr. Es gefällt mir, mit dir zu plaudern. Und du? Fühlst du dich nicht allein hier? Doch, immer wieder. Dann setze ich mich hin und arbeite. Aber gerade wenn man so sitzt und arbeitet, fühlt man die Einsamkeit. Das ist wie bei mir, wenn ich sitze und webe. So sind wir gleich. Ja, damit ergeht es uns gleich. Ich fühle mich auch hilflos, weil ich nicht genau weiß, wie das hier alles läuft. Wir sind völlig entspannt und lachen uns an. Martina schlägt vor, ich solle für die nächste Stunde in ihr Haus kommen, dann wären wir allein und sie könnte dabei weben. Am nächsten Tag besuche ich sie, sie sitzt beim Weben, wir sind zum ersten Mal allein. Sie erzählt, dass sie vorwärts machen muss, um zu Geld zu kommen, um neue Wolle und Garn zu kaufen. Sie kann fast nicht mehr aus dem Haus, weil sich die Schwiegermutter ärgert, selbst wenn sie ihre Mutter besucht. Die Schwiegermutter redet oft tagelang nicht mit ihr. Als ich ledig war, war das nicht so. Da habe ich viel mehr gemacht, was ich wollte. Jetzt ist alles anders. Und doch ist es, wie wenn ich nicht verheiratet wäre. Du hast es gut. Ihr dort habt keine Probleme mit euren Ehemännern, euren Familien. Du stellst dir vor, dass bei uns alles besser ist? Ich kann mich nicht wehren. Schon in der Schule war es so. Sie sagen mir etwas und ich kann nicht zurückgeben. Ich möchte es tun, aber ich kann nicht. Ich stelle mir vor, was ich alles sagen werde, und dann kommt nichts. Wir schweigen. Ich gehe am Nachmittag zu Martina, sie sitzt und webt, das Kind schläft. Sie war gestern in Xmiquilpan, um Wolle zu kaufen in dem kleinen Laden an der Ecke. Sie geht gern, hier fühlt sie sich eingesperrt, dort kann sie sich zerstreuen, auch wenn die Schwiegermutter dabei ist. Ein Brief ihres Mannes mit einem Scheck ist angekommen. Martina ist froh darüber, sie fühlt sich viel besser heute. Sie kam gestern nicht in die Frauenversammlung, weil ihre Schwiegermutter es nicht wollte. Du verlierst dort nur deine Zeit, meinte sie. Sie ärgert sich, sie sagt, es gefalle mir, mich herumzutreiben. Es stimmt doch, dass du gerne hingehst. Ja, schon, aber das versteht sie nicht so. Das kann ich nicht erklären. Sie würde sagen, dass ich ihr widerspreche. Vor allem, wenn sie betrunken ist, ist sie unangenehm, am Nachmittag, gegen Abend. Sie ist immer betrunken und nahe, gleich nebenan, immer da. Es gibt Probleme, eigentlich seit wir geheiratet haben, immer. Gerade vor der Hochzeit kam ein Brief ohne Absender und Name, in welchem gesagt wurde, ich hätte einen anderen. Dann war mein Mann böse und wollte mir nicht glauben, dass es nicht wahr ist. Man sagt, es sei die Frau, die Gil heiraten wollte, als er sie aber mit anderen Männern sah, ließ er sie stehen. Ich weiß, wer es ist. Die Tochter der Mariana. Sie hatte mir selber gesagt, sie werde sich mit Gilberto verheiraten. Sie werde schon Mittel und Macht finden. Deswegen bin ich auch allein, denn sie beeinflusste die anderen Frauen, dass sie nicht mit mir reden sollen. Es gibt mehrere junge Frauen im Dorf, die Gil heiraten wollten, mindestens vier. Teresa ist auch eine von ihnen. Sie drohten, sie würden ihn packen und zusammenschlagen. Sie wollten ihn auch verhexen, damit er mich nicht nehme. Aber er nahm mich trotzdem. Ich frage sie nach der Sexualität. Sie meint, das gefalle den Frauen. Sie würden sich wünschen, dass der Mann mit ihnen sexuell zusammen ist. Der Mann werde böse, wenn eine Frau mal nicht wolle und sage dann, sie habe ihn nicht mehr gern. Es schien ihr völlig fremd, dass eine Frau dabei Schmerz oder Angst empfinden könnte. Sie hatte lange nicht gewusst, dass Mann und Frau so zusammen sind. Sie hatte geahnt, dass es da etwas gibt, konnte es sich aber nicht vorstellen. Deswegen hatte sie am Anfang auch etwas Angst, dann aber nicht mehr. Wir schweigen. Martina arbeitet. Es hat sich vieles verändert. Es geht manches besser heute. Ich gehe jetzt auch mehr aus dem Haus, vorher nicht. Ja, und wie ist das? Nun, wer weiß, wie... Vielleicht hast du das Wunder gemacht, antwortet sie und lacht. Vorher hatte ich wenig Lust auszugehen, ich weiß nicht warum. Martina webt weiter.
Little did you jump with little na chicha solo chang wech u plato yun zul. Zuruzunzi, zuruzunzi, zuruzunzi. Letun te chou chang wech letuna chicha neho u basto yun zul. Turun tsunti, manekande, manekande, manekande. Letun te cho chan wet, letuna chi chan cho che lo ukwa de na kole shuna. Turun tsunti, turun tsunti, turun tsunti. Letun te cho chan wet, letuna chi chan holata. Uchi cha ani yo kole shuna tsuru tsunti manikande 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 letu te cho chi cha wech letu no chi cha pole cha wecho utene dorion tsul tsuru tsunti tsuru tsunti tsuru tsunti Letun te cho chan wech letun u chi chan hola ta u holu wani yo kole shuna.
Ihr habt Ausschnitt gehört aus dem neuen Buch von der Maya Nadig, Die verborgene Kultur der Frau, ethnopsychoanalytische Gespräche mit Bäuerinnen in Mexiko. Das Buch hat 400 Seiten, es ist im Fischer Taschenbuch Verlag herausgekommen. Musik, die ihr gehört habt, ist von der Platte Musik Mexikan, die ist herausgegeben worden von José Raúl Helmer. Im Studio sind sie Yolanda, Barbara, Valerie und Claudia.
Turutunzi, letu de cho chan wech, letu na chi chan solo chan wech, u plato yun tsul. Turutunzi, turutunzi, turutunzi. Letu de cho chan wech, letu na chi chan neho, u basto yun tsul. Turutunzi, turutunzi, manekande, manekande, manekande. Letun te cho chan wech letuna chi chan cho che lo ukwa de na kole shuna. Turun tsunti, turun tsunti, turun tsunti. Letun te cho chan wech letuna chi chan hola ta. U chi chan ani yo kole shuna. Turun tsunti, manikande, manikande, manikande. Letun te cho chi chan wech, letun u chi chan pole chan wecho u tene dorion tsul. Turun tsunti, turun tsunti, turun tsunti. Letun te cho chan wech, letun u chi chan hola ta u holu wani yo kole shuna.
Ihr habt Ausschnitt gehört aus dem neuen Buch von der Maya Nadig, Die verborgene Kultur der Frau, ethnopsychoanalytische Gespräche mit Bäuerinnen in Mexiko. Das Buch hat 400 Seiten, es ist im Fischer Taschenbuch Verlag herausgekommen. Musik, die ihr gehört habt, ist von der Platte Musik Mexikan. Die ist herausgegeben worden von José Raúl Helmer. Im Studio sind sie Yolanda, Barbara, Valerie und Claudia.